Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Henning Wächter. Das außergewöhnliche Eingeständnis von Angela Merkel hallt noch nach. Jetzt hat auch Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller ein Mea Culpa angefügt. In seiner Regierungserklärung im Abgeordnetenhaus. Müller sprach von einem Vertrauensbruch zwischen Bevölkerung und Politik. Mehr weiß unser landespolitischer Korrespondent Christoph Reinhardt.
Bestimmt hatte sich Berlins regierender Bürgermeister seine Regierungserklärung anders vorgestellt. Doch nach dem gestrigen Tag und dem Zurückrudern der Kanzlerin konnte er nicht anders, als festzustellen:
Auch ich habe dazu beigetragen, dass es diese Verunsicherung gibt. Und das tut mir leid. Auch ich bin der Meinung gewesen, dass in der besonderen Situation, in der wir sind, diese sogenannte Osterruhe ein Baustein sein kann. Nicht mehr und nicht weniger.
Konkrete Maßnahmen anstelle der Osterruhe präsentierte Müller aber eher weniger als mehr. Das Testen will er ausbauen. Die Betriebe würden bereits durch die letzten Beschlüsse des Senats in die Pflicht genommen. Die Luca-App komme nun und auch beim Impfen müsse man vorankommen, so Müller. Bei der Opposition kam Müllers Bedauern unterschiedlich an. CDU-Fraktionschef Dräger bekannte sich zu dem bisherigen Kurs, forderte aber Erleichterungen für Gewerbetreibende und schon jetzt einen Berliner Wirtschaftsgipfel, um Investitionsprogramme zu besprechen. Auch der FDP-Fraktionsvorsitzende Sebastian Schaja signalisierte Gesprächsbereitschaft über differenzierte, langfristige Lösungen. Berlin bleibe bisher weit hinter seinen Möglichkeiten.
Noch immer ist der Eindruck in unserer Gesellschaft da, dass zunächst Lockdown, dann Lockdown-Light, dann verschärfter Lockdown, dann Wellenbrecher-Lockdown, dann Osterruhe. Und nun, die Frage im Raum steht: Bleibt tatsächlich Lockdown Ihre einzige Maßnahme oder gibt es eine Strategie?
AfD-Fraktionschef Georg Pazderski forderte dagegen das sofortige Ende aller Corona-Beschränkungen. Man müsse lernen, mit dem Virus zu leben und dürfe nicht jede Erkrankung auf Teufel komm raus verhindern.
Jeder weiß selbst, was für ihn und sein Umfeld das Beste ist. Es geht den Staat schlicht und ergreifend nichts an, wer an den bevorstehenden Feiertagen wen mit wie vielen Personen privat besucht.
Die grüne Fraktionsvorsitzende Silke Gebel warb um neues Vertrauen durch klare Regeln. Dazu gehöre die Pflicht für Arbeitgeber, den Beschäftigten Homeoffice anzubieten oder aber Tests. Gefragt sei aber jeder Einzelne.
Wir müssen unsere Kontakte reduzieren, die Corona-Regeln beachten und testen wie die Weltmeisterinnen. Lassen Sie uns das Ostertesten ausrufen.
Corona-Tests dürften keine Frage des Geldbeutels sein, forderte Gebel. Der Senat solle Tests mit Türöffnerfunktion zum Beispiel beim Friseur vorsehen und Modellprojekte für die Außengastronomie ermöglichen. Über konkrete Maßnahmen will der Senat in einer Sondersitzung am Sonnabend beraten.
Ist also erstmal wieder vieles offen. Christoph Reinhardt zur Regierungserklärung von Michael Müller im Berliner Abgeordnetenhaus. Und in der Debatte dort ging es natürlich auch wieder um den entscheidenden Hebel für den Kampf gegen Corona, das Impfen. In Presseberichten hieß es, dass 100.000 Dosen von AstraZeneca unverplant in Berlin herumliegen würden. Die Landesregierung hat das im Abgeordnetenhaus zurückgewiesen. Sabine Müller.
Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitsche rechnete detailliert vor. Aktuell seien nicht 100.000 AstraZeneca-Dosen frei verfügbar, wie der Tagesspiegel berichtet hatte, sagte sie, sondern viel weniger. 54.000 Dosen seien an Krankenhäuser gegangen, 34.000 an Arztpraxen, 47.000 seien in den Impfzentren verimpft worden. Blieben 28.000 Impfdosen, die jetzt bestimmt schnell verbraucht sein würden, so Kaleitsche. Denn nach viel Skepsis in der Vergangenheit seien jetzt auch die Termine mit AstraZeneca sehr gut gebucht. Aber die nächste Lieferung sei erst für kommende Woche geplant.
Heute haben wir 5.700 Buchungen in beiden Impfzentren und wir haben noch 8 Tage vor uns. Dann sehen wir, dass der Spielraum sehr eng ist, was AstraZeneca angeht.
Das Impfzentrum Tegel soll nach Ostern übrigens auf den Impfstoff von BioNTech umgestellt werden. Der Impfstoff von AstraZeneca würde dann noch in Tempelhof, aber vor allem in den Hausarztpraxen verimpft. Nach der generellen Impfbereitschaft der Menschen in Berlin gefragt, nannte Kaleitsche diese Zahlen. 1,5 Millionen Codes für Impfungen seien bisher herausgegeben worden, zum Beispiel per direkter persönlicher Einladung oder auch über Krankenhäuser und Schulen ans Personal. Tatsächlich geimpft wurden in Berlin aber laut Robert-Koch-Institut bislang nur gut 371.000 Menschen.
Wir haben keine Impfpflicht, sondern wir haben eine Freiwilligkeit beim Impfen,
sagte die Gesundheitssenatorin zur Erklärung. Außerdem fügte sie hinzu, gäbe es einfach immer noch zu wenig Impfstoff. Darüber hatte sich vorher auch der regierende Bürgermeister Müller bitter beklagt.
Wir verwalten hier im Moment einen Mangel.
Und das machen wir so gut es geht.
Theoretisch könne Berlin 20.000 Impfungen am Tag vornehmen, möglich seien gerade aber nur 10.000. Dieser Mangel an Impfstoff sei nun wirklich nicht die Schuld des Senats, so Müller. Die Opposition stellte diese Erklärung hörbar nicht zufrieden. Immer wieder gab es verärgerte Zwischenrufe.
Informationen unserer landespolitischen Reporterin Sabine Müller. Cottbus möchte beim Corona-Kurs etwas Neues versuchen. Mehr Raum für das normale Leben, das ist das Ziel. Cottbus hat dazu eine Bewerbung beim Land Brandenburg eingereicht, als Corona-Modellregion. Mit Perspektiven für den Einzelhandel, Gaststätten und Hotels. RBB-Reporter Thomas Krüger hat sich das angesehen.
Der Cottbuser Oberbürgermeister spricht von einem Perspektivplan. Einem Plan, der wieder einen Hauch von ein bisschen mehr Normalität in den Alltag bringen soll. Es gehe darum, so Holger Kelch, Möglichkeiten für Spielräume auszuloten. Das soll vor allem durch noch mehr Tests funktionieren.
Wir werden gar nicht ohne dem umhinkommen, das auszubauen. Und wir werden auch auf Werbetouren gehen, möglichst viele kleinteilige Testangebote zu unterbreiten und dementsprechend dann auch ohne größere Bedenken den Einzelhandel aufsuchen könnte.
Zum Plan gehört auch, Hotels wieder schrittweise an den Start zu bringen. Dass das klappt, davon ist Kelch überzeugt.
Das geht natürlich dann auch nur, indem wir die Hotelfachleute an einen Tisch holen. Da haben wir ja schon die Hygieneregeln zum Beispiel der DEHOGA hinterlegt und die halten sich dran. Dann werden wir sagen, warum soll dann nicht die Möglichkeit bestehen, kontrolliert auch diese Einrichtung zu öffnen.
Geschäfte, Hotels, Gaststätten und Schulen sollen Teil des Konzeptes sein.
Ein Beispiel ist für uns das Thema Schule. Mein Kollege OB in Potsdam hat gesagt, ab Inzidenz 100 macht er die Schulen dicht. Da haben wir gesagt, nein, wir wollen sicherstellen, dass die Schulen öffnen können, dass Präsenzunterricht in Form Wechselunterricht stattfinden kann, weil wir wissen, wie der Druck zu Hause einmal bei den Kindern, bei den Eltern, aber auch bei der engagierten Lehrerschaft ist.
Das alles wird es nicht zum Nulltarif geben. Es sollen externe Experten beauftragt werden, die BTU soll mit ins Boot. Der Cottbuser Finanzdezernent Markus Niggemann hat eine ungefähre Vorstellung von den Kosten.
Durchgerechnet kann es noch gar nicht sein, weil es natürlich abhängig ist von der Ausgestaltung des Konzeptes. Wir werden zusätzliches Material brauchen, sei es jetzt Masken oder Tests. Wir werden einen erheblichen internen Personalaufwand haben. Wir werden externen Personalaufwand haben. Da kommt sehr schnell eine sechsstellige Summe zusammen. Aber wir haben natürlich Vorsorge getroffen, dass wir auch in der Lage sein werden, die Kosten, die auf uns zukommen, zu begleichen.
Cottbus hat aktuell eine 7-Tage-Inzidenz von 161, deutlich über der 100er-Grenze also, die nach aktueller Eindämmungsverordnung des Landes zwingend schärfere Regeln verlangt. Holger Kelch appelliert an die Landesregierung, sich im Falle einer Entscheidung für Cottbus und das Corona-Modellprojekt darüber hinwegzusetzen.
Den Mut zu haben, auch mal einer Kommune, die über 160 Inzidenz hat, zu sagen, lasst es uns probieren, wir machen mal einen 4-, 5-, 8-Wochen-Test, ob das läuft und wie das läuft und wie das auch gestaltet werden kann. Selbst auf die Gefahren, dass es abgebrochen werden muss, weil es eben doch die Erwartungshaltung nicht eingetreten hat, die wir erwarten.
Sagt Holger Kelch, der Oberbürgermeister von Cottbus, möchte in seiner Stadt eine Corona-Modellregion versuchen. Vielleicht erinnern Sie sich noch an den schrecklichen Unfall. Im September 2019 krachte ein Mann mit seinem schweren Geländewagen in eine Gruppe, die an einer Ampel in der Berliner Invalidenstraße wartete. 4 Menschen starben, darunter ein erst 3-jähriger Junge. Jetzt ist gegen den Fahrer Anklage erhoben worden, unter anderem wegen fahrlässiger Tötung. Warum, weiß unser Gerichtsreporter Ulf Morling.
Wegen eines epileptischen Krampfanfalls soll der Autofahrer mit seinem SUV mit über 100 Stundenkilometern und voll durchgedrücktem Gas sich mehrfach in der Invalidenstraße überschlagen haben. Dabei tötete er die 4-köpfige Personengruppe, die an der Ampel wartete. Laut Staatsanwaltschaft sei jetzt ermittelt, dass ein Neurologe den 44-jährigen Autofahrer mehrfach aufgefordert habe, nicht mehr Auto zu fahren. 4-fache fahrlässige Tötung ist unter anderem der Vorwurf der Staatsanwaltschaft jetzt. Der Prozesstermin ist noch offen.
Ulf Morling, der Verantwortliche für den tödlichen Unfall in der Invalidenstraße, ist von der Berliner Staatsanwaltschaft angeklagt worden. 10 Jahre nach der Katastrophe von Fukushima ist der Atomausstieg in Deutschland längst besiegelt. Aber woher kommt dann unser Strom? Wir müssen reden, und zwar auch über ein Kernproblem der Energiewende. Was passiert in der Flaute? Wo wird der Strom aus Wind und Sonne gespeichert? Seit diesem Jahr läuft der größte Batteriespeicher Europas im Regelbetrieb, errichtet vom Energiekonzern LEAG am Braunkohlekraftwerk Schwarze Pumpe in Brandenburg. RBB-Reporterin Iris Wussmann war dort.
Der Riesenspeicher gleich neben dem Kühlturm des Kraftwerks sieht aus wie ein Containerdorf, das so groß wie ein Fußballplatz ist. 13 graue Überseecontainer mit über 8000 Batteriemodulen, dazwischen Brandschutzwände aus Beton und 13 Umrichtercontainer, um die Spannung zu wandeln. Ein Riesenequipment, das im Moment dazu genutzt wird, das Stromnetz zu stabilisieren, Frequenzschwankungen zu glätten, so Projektmanager Gunnar Löning.
Wenn zum Beispiel eine Windfront über die Lausitz drüberfegt, die Windanlagen schlagartig mehr Leistung produzieren und wir natürlich so schnell auch gar keine Anlagen rausnehmen können, regelt quasi permanent. Sie ist ständig am Netz und gleicht quasi Überschuss oder Defizit aus.
Ein Ausbalancieren, das mit der Energiewende, wenn mehr Strom aus Windkraft und Solaranlagen kommt, immer wichtiger wird. Künftig will die LEAG auch überschüssigen Wind- oder Solarstrom in der Big Battery parken und sich so das aufwendige und mit einem höheren CO2-Ausstoß verbundene Hoch- und Runterregeln des Kraftwerks ersparen.
Einen gewissen Charme hat es natürlich im Zusammenwirken mit dem Kraftwerk, sodass wir perspektivisch größere Regeleingriffe, wo permanent kleine Hübe gefahren werden, durch die Batterie abfahren können und das Kraftwerk quasi ein Stück weit geradeaus läuft.
Das Kraftwerk geradeaus laufen lassen und kleine Hügel ausgleichen, das kann die Batterie aber eben nicht mehr, so der Energieexperte der Brandenburgisch-Technischen Universität Cottbus-Senftenberg, Harald Schwarz.
Das heißt, hätten wir 1000 von den Batterien, wäre das ein ernster Beitrag. Ist es nur eine? Ist halt nur eine. Diese Anlage ist abgestimmt für dieses Kraftwerk. Da läuft die auch gut, aber es hilft noch nicht dem Gesamtsystem.
Man bräuchte sehr viele dieser Big Batteries. Das wären dann auch sehr viele Fußballplätze mit Containern. Als Speicher für Zeiten, in denen kein Wind weht und keine Sonne scheint und damit als die Lösung für die Schwachstelle der Energiewende eignen sie sich schon gar nicht, so Gunnar Löning.
In den Größenordnungen, die wir brauchen, wenn wir jetzt alle Regelkraftwerke abschalten, wird es nicht möglich sein mit Batteriespeicher. Vom Flächenbedarf her und von der Anzahl der Batteriespeicher, die man bauen müsste. Keine Technik für eine Dunkelflaute, wo wir sagen, wir müssen irgendwo jetzt in riesigen Mengen Energie wegspeichern und wieder ausspeichern. Dafür ist diese Technologie nicht geeignet.
Das 25 Millionen Euro teure Projekt, für etwa 10 Jahre Betrieb ausgelegt, ist also wirklich nur ein ganz kleiner Baustein der Energiewende.
Es braucht also dezentrale Verbundsysteme. Darum geht es am Freitag hier im Inforadio. Wir müssen reden. Woher kommt unser Strom? Alle Beiträge und Interviews dazu finden Sie auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.